Unter freiem Himmel. Das Lagerfeuer für Nomaden-ChristInnen. RefLab. Hallo und herzlich willkommen zurück am Lagerfeuer unter freiem Himmel. Ich habe eine längere Pause gemacht und jetzt geht's dafür weiter bis an Weihnachten mit einer ganzen Staffel. Und zwar geht es um das bekannteste Gebet der Welt, unser Vater im Himmel. Wenn ich jetzt angefangen habe zu sprechen, wolltest du reflexartig gleich mitbeten und die nächste Zeile anhängen? Oder hast du eher die Stirne gerunzelt und es hat dich ein bisschen befremdet, dieser alte Text? Für mich ist es ein bisschen beides. Ich weiß zum Beispiel, dass viele Menschen mit der Anrede Vater Mühe haben, also Gott zum einen als so exklusiv in einem männlichen Bild zu sehen, zum anderen gibt es Menschen, die ein problematisches Verhältnis zu ihrem biologischen Vater haben und deswegen bei dieser Anrede stutzen oder sie nicht mitbeten können. Dann gibt es auch so Zeilen wie «Führe uns nicht in Versuchung», die irgendwie mit meinem Gottesbild zumindest kollidieren. Warum sollte Gott mich in Versuchung führen? Das stimmt doch irgendwie nicht. Und darauf gehe ich in den nächsten Folgen ein. In der ersten Folge zum Beispiel gerade auf diese Anrede «Unser Vater». Ich gehe das Gebet Zeile für Zeile durch und frage, was steht da drin? Wie kann man das heute beten? Weil für mich persönlich ist das Unser Vater tatsächlich immer noch ein sehr wichtiges Gebet, auch wenn es 2000 Jahre alt ist. Oder vielleicht gerade, weil es so alt ist, weil es direkt von Jesus überliefert wurde. Wie das genau abgelaufen ist, darauf gehe ich jetzt in dieser Folge ein. Das ist quasi so eine Einführungsfolge zu diesem Gebet, bevor wir dann wirklich eintauchen, Zeile für Zeile. Ich habe schon gesagt, das Gebet geht auf Jesus zurück. Und wenn es nur die theologischen Lehrinhalte sind und die Anrede von Gott als Vater. Zuerst wurde das mündlich überliefert, dann schriftlich. Und die Geschichte in der Bibel ist so, dass die Menschen, die sich gerne in Jesu Nähe aufgehalten haben oder die sich als seine Nachfolgerinnen und Nachfolger bezeichneten, so seine Freundinnen und Freunde sind zu Jesus gekommen und haben ihn gefragt, wie sollen wir beten? Das war damals so, dass im Judentum gab es sehr viele Gebete, gibt es bis heute, die sind aber meistens vorformuliert. Also ein freies Gebet, wie wir es heute teilweise im Christentum haben, das war damals nicht die Regel, sondern man hatte so die Tradition, die überlieferte, oder eben auch so einen Trusted Rabbi, den man fragen konnte, wie sollen wir denn beten? Welche Worte würdest du uns empfehlen? Was findest du wichtig? Das wissen wir aus der Bibel, dass zum Beispiel auch Johannes der Täufer das gemacht hat, dass der seine Nachfolgerinnen und Nachfolger unterrichtet hat und ihnen ein Gebet mitgegeben hat. Und das wünschen sich die Menschen eben auch von Jesus. Und sie fragen ihn und Jesus gibt ihnen dann diese ganz wenigen Worte. Er warnt sogar zwei Verse vorher in der Geschichte im Matthäusevangelium steht, dass Jesus findet, man soll beim Beten keine großen Worte machen. Ich glaube, das bedeutet nicht, dass man nicht sein Herz vor Gott ausschütten soll, sondern dass es keine Selbstdarstellung sein soll, steht dort. Also man soll nicht sich gut sichtbar hinstellen und beten, sondern man soll sich sogar zurückziehen ins stille Kämmerlein und ganz allein mit Gott sein. Darum geht es. Martin Luther hat mal gesagt, je weniger Wort, je besser Gebet. Und der Theologe Gerhard Eberling hat gesagt, dass sich das Unser Vater eigentlich auf ein einziges Wort verdichten lässt, nämlich eben diese Anrede, das Vater, dass man Gott Vater nennen darf und was da alles drinsteckt. Darauf gehe ich dann eben in der nächsten Folge dieses Podcasts ein. Zurück zur Geschichte. Warum überhaupt beten? Warum haben die Menschen das Jesus gefragt? Eigentlich steckt in der Lehre, wie man beten soll, ganz, ganz, ganz viel Theologie drin. Wie komme ich vor Gott? In welcher Haltung bin ich da schuldig und muss um Vergebung bitten? Darf ich da vertrauensvoll kommen und liebevoll mit Gott sprechen? Ist das eher so ein Lehrer-Schüler-Verhältnis? Da steckt ganz viel drin und das hat Jesus eben den Menschen mitgegeben. Das wurde, wie es damals die Kultur war, zuerst mündlich weitergegeben und vermutlich war das schon sehr früh, nachdem Jesus dann gestorben ist und als sich die ersten Christinnen und Christen zu Kirchen zusammenschlossen, zu Gemeinden zusammengeschlossen haben, war das schon ein sehr prägendes Gebet. Und einige Jahrzehnte später kam es dann in den biblischen Text hinein. Also das Original, quasi das, was auf Jesus zurückgeht, das stammt aus der ersten Hälfte des ersten Jahrhunderts und das Gebet als solches vom Ende des ersten Jahrhunderts. Wenn du in die Bibel schaust und nachlesen gehst, wo das steht, dann gibt es zwei Versionen. Ich weiß nicht, ob dir das schon mal aufgefallen ist. Ich verlinke dir die genauen Bibelstellen auch in den Notizen zu dieser Folge. Die eine steht bei Matthäus Kapitel 6 und die andere im Lukas-Evangelium Kapitel 11. Und wenn du da nachlesen gehst, dann fällt dir auf, dass die eine Version, nämlich die bei Lukas, die ist viel kürzer als die bei Matthäus. Schon die Anrede, da steht nur Vater. Da steht nicht unser Vater im Himmel, sondern einfach Vater. Und dann fehlen zwei der Bitten. Das Erlöse uns von dem Bösen steht nicht und dein Wille geschehe, das steht auch nicht dort. In der Bibelwissenschaft gibt es so eine Regel, Lectio Brevior, das heißt, die kürzere Lesart ist wahrscheinlich die originalere. Das lässt sich beim Vater Unser nicht ganz mit Bestimmtheit sagen. Also es kann gut sein, dass die Anrede einfach dieses Vater originaler ist, dass Jesus seinen Jüngerinnen und Jüngern das weitergegeben hat und dass es eine Tradition gab, in der sich die beiden Bitten, die bei Lukas fehlen, hinzugefügt haben, die dann Matthäus aufgeschrieben hat. Lukas habe hingegen das ursprüngliche Gebet leicht retuschiert, habe ich in einem Kommentar gelesen. Man muss aber dazu sagen, dass überhaupt das Gebet, wie wir es im Neuen Testament lesen, eine Übersetzung ist, weil da steht der Text auf Griechisch im Grundtext des Neuen Testaments. Und Griechisch war damals zwar die Sprache der Antike, der Philosophie, die Sprache der schriftlichen Kommunikation, aber Jesus hat mit den Menschen Aramäisch gesprochen. Das war damals die Umgangssprache. Und auch die Anrede Vater, die von Jesus überliefert ist, nämlich Abba, das ist Aramäisch. Das ist nicht mal Hebräisch, da würde es Avi heißen, mein Vater. Oder Av, Vater. Hebräisch war quasi die religiöse Sprache, die in der Synagoge gesprochen wurde, in der die heiligen Texte verfasst wurden. Aber die Umgangssprache, das war Aramäisch. Und schon das Griechische ist eine Übersetzung. Bei Matthäus merkt man das auch dadurch, dass sich der Text ein bisschen reimt und dass es so schön aufgeteilt sind. Es gibt drei Sätze, die sich direkt auf Gott beziehen, zum Beispiel «Dein Name werde geheiligt» und dann gibt es drei Bitten, die sich auf den Menschen beziehen, zum Beispiel «Unser täglich Brot gib uns heute». Diese Aufteilung übrigens in zwei wie Sparten hat eine Parallele im Alten Testament, nämlich die 10 Gebote. Da gibt es auch die erste Tafel und die zweite Tafel. Wenn wir schon bei den Versionen sind, es gibt auch im Deutschen zwei Versionen der Anrede. Vielleicht ist dir aufgefallen, dass ich unser Vater sage. Manchmal sage ich zwar auch Vater unser, weil das einfach die bekanntere Form ist dieser Anrede. Das Gebet wird vor allem in der reformierten Kirche mit «Unser Vater» begonnen und in anderen Kirchen mit «Vater unser». Da kann man auch gleich schon mal stolpern, wenn man in einem Gottesdienst ist. Ich habe aber nicht herausgefunden, warum das so ist. Es gibt die These, dass sich die reformatorischen Kirchen auf den griechischen Grundtext beziehen und die katholische Kirche auf den lateinischen, aber die Wortreihenfolge ist an beiden Orten dieselbe. Im Lateinischen heißt es Pater Noster, im Griechischen heißt es Pater Hermon. Also immer das Vater zuerst und das von uns als zweites. Das kann also nicht die Erklärung sein. Und es ist ja auch so, dass die lutherische und die evangelische Kirche, auch dort sagt man wie bei den Katholiken Vater Unser, im Gegensatz zur reformierten Kirche, obwohl alle drei Kirchen sich auf die Reformation beziehen. Ich habe dieses Rätsel also nicht lösen können, warum das so ist. Wenn du das wüsstest oder noch eine andere These hast, dann schreib mir doch sehr gerne eine E-Mail. Zurück zur Tradition. Es war also schon sehr früh so, dass für Christinnen und Christen dieses Gebet ein ganz wichtiges war. Man merkt auch, dass es so alt ist, weil es ganz wenig oder keine spezifisch christliche Theologie enthält. Es könnte gerade so gut ein jüdisches Gebet sein. Es gibt aus dieser Zeit im Judentum, aus der Zeit Jesu, auch andere jüdische Gebete, die ähnlich sind. Das Kaddisch-Gebet zum Beispiel, wo es auch viele Parallelen gibt zum Unser Vater. Oder das 18-Bitten-Gebet, wo Gott auch als Vater angesprochen wird. Also es gibt noch nichts spezifisch Christliches wie mit Auferstehung. Und dieses Vergib uns unsere Schuld, dass Gott Schuld vergeben kann, auch das findet sich schon im Judentum. Auch diese Anrede mit dem Vater, manchmal wird irgendwie betont, dass Jesus das so innovativ reingebracht hat in die Religion. Aber das stimmt auch nicht so. Im Alten Testament wird Gott häufig mit, oder wird Gott immer wieder zumindest mit einem Elternteil verglichen, sei es Vater, sei es Mutter. Und eben, es gibt auch jüdische Gebete, die das haben. Das Vater sei fürs Judentum üblich und für Jesus typisch, habe ich irgendwo gelesen. Das bringt es vermutlich auf den Punkt, dass wir von Jesus verschiedene Anekdoten übertragen haben, wo wir wissen, er hat Gott als Vater angesprochen, darauf, was das alles enthält, darauf gehe ich ja in der nächsten Folge dann noch ein, aber es war jetzt nicht völlig untypisch. Es gibt noch einen zweiten Anhaltspunkt dafür, dass dieses Gebet sehr alt ist. Und zwar gibt es aus dem ersten oder anfangs zweiten Jahrhundert einen Text, so eine quasi Anleitung, wie man christlich an Gott glauben soll. Didache heißt dieser Text, das ist ebenfalls ein griechischer Begriff und bedeutet die Lehre der Zwölf. Da sind die zwölf Apostel gemeint. Also da wurde festgehalten, was die zwölf Apostel, diese Kernjünger von Jesus, von ihm übertragen haben, überliefert haben. Und in der frühen Kirche, wo sich die ersten Christinnen und Christen zu Gemeinden eben zusammengeschlossen haben, hat sich da dieses Dokument etabliert als Vorbereitung auf die Taufe. Und darin kommt das Unser Vater auch vor. Und es wird ein bisschen wie bei einem Medikamentenbeipackzettel wird empfohlen, dass man es dreimal täglich betet. Es ist also eine ganz lange Tradition. Jede Religion hat ja so ein wichtiges Gebet oder einen wichtigen Text, den man, sofern man religiös aufwächst, auch schon als Kind lernt, auswendig lernt. Und der hängen bleibt und der sich durch den religiösen Alltag zieht. Egal, ob man das jetzt dreimal am Tag betet oder einfach jedes Mal, wenn man im Gottesdienst ist, wie das dort, wo ich gehe, üblich ist. Ich finde aber auch spannend, dass es ein bisschen ist wie bei einem Lied, das hängen bleibt aus der Jugend. Also dass, wenn alte Leute schon ganz viel Bewusstes, Mentales vergessen oder verloren haben, dass dann, wenn man zum Beispiel in der Spitalseelsorge oder in einem Gottesdienst das Unser Vater betet, dass sie dann mitbeten können. Wie automatisiert. Also ich stelle mir dieses Gebet tatsächlich so vor wie eine Melodie, die sich durchs ganze Leben zieht. Einerseits durch die ganzen Lebensjahre, aber eben mit diesem ganz vielfältigen Inhalt auch durch den Lebensalltag. Da ist ganz vieles drin. Man kann es so wie ein Mantra nehmen beim Beten, wenn man es auswendig kann. Und das ist ja das Schöne an diesen verinnerlichten Gebeten, dass sie so fließen. Also man muss sich gar nicht so viel überlegen dabei und ist trotzdem meditativ so in dieser Gegenwart von Gott, ist da präsent, wendet sich bewusst an Gott und auch nach innen in sich hinein. So ein Gebet kann auch gut sein, wenn man mal nicht weiß, was man bewusst beten soll und vielleicht war das damals auch so, als die Menschen zu Jesus kamen und ihn fragten, wie sie beten sollen, dass sie vielleicht auch ein bisschen ratlos waren? Womit kann man denn überhaupt zu Gott kommen? Was sind so angemessene Gebetsinhalte? Und Jesus hat ihnen eben dann dieses Gebet weitergegeben. Es sind ganz wenige Worte, die mit denen alle etwas anfangen können, weil sie so allgemein sind. Und zum anderen ist es dann genau deswegen auch so, dass sie ganz persönlich werden, weil eben alle etwas damit anfangen können, individuell. Also wenn ich das bete, führe mich nicht in Versuchung, dann heißt das vielleicht etwas anderes, als wenn du es betest. Oder unser täglich Brot, dieses Hilf mir in meiner täglichen Not, in meinem Alltag, sei bei mir, ist ganz sicher etwas anderes, als wenn du diese Worte betest. Da steckt ganz viel drin und ich freue mich auf diese Podcast-Staffel, die sich bis in den Dezember ziehen soll. Ich gehe Zeile für Zeile das Gebet durch und ich habe mich in den letzten Wochen schon ziemlich eingelesen, schon ganz viele Bibelkommentare und Artikel dazu gelesen. Ich verlinke dir zwei davon in den Notizen. Zum einen ist das ein Artikel aus dem wissenschaftlichen Bibellexikon Bibilex. Darauf greife ich ganz gerne zurück. Das ist online kostenlos zugänglich und da gibt es ganz viele wissenschaftlich verbürgte Inhalte zu ganz verschiedenen biblischen Themen und christlichen Themen. Und zum anderen verlinke ich dir eine Ausgabe der feministisch-theologischen Zeitschrift Pharma. Und da geht es um das Vaterunser. Da sind ganz verschiedene Artikel dazu. Den einen empfehle ich dir sehr von Jacqueline Sonnigo-Mettner, und zwar heißt er Ein Gebet wie ein Haus. Und sie geht das Vaterunser durch wie bei einer Hausführung, wo jede Zeile ein Raum ist, wo unterschiedliche Dinge drin sind, eine andere Stimmung herrscht. Und ich fand das ganz schön zum Lesen. Das empfehle ich dir. In den nächsten Folgen gibt es dann auch einen Bonus. Und zwar hat meine RefLab-Kollegin Jana Horstmann zum Unser Vater verschiedene Meditationen geschrieben. Zu jeder Zeile eine. Und da machen wir es dann so, dass ich zuerst so die wissenschaftlichen Hintergründe und ein paar Gedanken zum Inhalt und zur Form des Unser Vater gebe. Was steht da tatsächlich drin? Was steht im Grundtext? Was gibt es für unterschiedliche Interpretationen und so weiter? Und dann danach kannst du mit Jana dieses Vaterunser durch meditieren, Zeile für Zeile. Ich freue mich sehr darauf. Ich finde das eine Bereicherung für diesen Podcast und empfehle dir, auch wenn du ihn noch nicht abonniert hast, diesen Knopf zu drücken. Dann kriegst du gleich die Folgen in deinen Feed gespült. Und jetzt freue ich mich, wenn du mir einen Kommentar schreibst, was das Unser Vater dir bedeutet, wo du vielleicht spezifische Fragen hast, auf die ich eingehen soll in den nächsten Wochen oder was du damit schon für Erfahrungen gemacht hast in deiner spirituellen Praxis. Ich freue mich sehr, von dir zu hören, und du hörst nächste Woche wieder von mir, wenn wir die erste Zeile anschauen, Unser Vater im Himmel. Bis dann. Tschüss.